Hast du schon mal vom Pygmalion-Phänomen oder dem Pygmalion-Effekt gehört? Dieser Effekt besagt ganz vereinfacht gesagt, dass wir Menschen uns oft so verhalten, wie uns andere Menschen sehen. Und zwar nicht irgendwelche Menschen, sondern die Menschen, mit denen wir in einer bestimmten Beziehung stehen, entweder emotional sehr stark verbunden oder in einer bestimmten Form von Abhängigkeit. Und dieses Pygmalion-Phänomen ist essentiell wichtig in der Tiefe zu verstehen, wenn es darum geht, das eigene Umfeld so zu gestalten, dass es für dich förderlich ist und dass man das Umfeld auch so gestaltet, dass man sich von Menschen trennt oder eben Menschen meidet, die diesen Effekt sozusagen ins Gegenteil, ins Negative umkehren. Heute in dieser Folge werde ich dir den Pygmalion-Effekt in einer Tiefe erklären, wie er so nirgendwo erklärt wird, und wir werden über 7 Menschentypen sprechen, die sich daraus ergeben, die du in Zukunft unbedingt meiden solltest. Das heißt, du kannst dein Umfeld, das du hast, auf Basis dieses Wissens dann auch mal so ein bisschen besser analysieren und eventuell auch optimieren. Lass uns loslegen. Let's go. Herzlich willkommen bei Die Kunst zu leben, deinem Podcast für ein selbstbestimmtes, erfülltes und erfolgreiches Leben. Ich bin Steffen Kirchner und heute sprechen wir über das Thema Umfeld. Wie finde ich die richtigen Menschen, beziehungsweise wie erkenne ich eigentlich, welche Menschen noch zu mir gehören? Spinne eigentlich ich manchmal und meine Leute um mich herum sind eigentlich ja auf der richtigen Spur? Oder bin ich eigentlich der Einäugige unter den Blinden oder vielleicht sogar der Sehende, der Erwachende oder die erwachende Person unter lauter Schlafenden? Denn das ist ja das, was man sich oft fragt, wenn man in einem Umfeld ist, wo man das Gefühl hat, je mehr man sich auf seine eigene Reise macht, desto schwieriger wird es mit manchen Leuten. Man findet nicht mehr die richtigen Gesprächsthemen, der eigene Weg wird von manchen Leuten kritisiert, manchmal greifen einen scheinbar Freunde, Bekannte, Verwandte sogar an für eigene Entscheidungen, für eigene Meinungen, für eigene, ja, für eigene Motive, für eigene Werte, für eigene Ziele. Und dann weiß man manchmal gar nicht mehr, sag mal, bin ich jetzt auf einem anderen Planeten gelandet oder was ist eigentlich los, ja, mit mir oder eben auch mit den anderen? Und das ist ein Aspekt, den wir uns heute ein bisschen anschauen, aber vor allem möchte ich mir mit dir anschauen, wie dieser Pygmalion-Effekt tatsächlich auch auf dich einwirkt in Bezug auf die Menschen, mit denen du dich so umgibst. Sogar dann, wenn sie nicht in einer ganz engen Beziehung zu dir stehen, wie zum Beispiel jetzt, wenn du mit denen verheiratet wärst oder enge Familie, Geschwister oder bester Freund oder Freundin. Nein, es reicht sogar, wenn es Arbeitskollegen sind, Führungskräfte, einfach dein gesamtes Umfeld. Und das muss man wirklich in der Tiefe mal verstehen, weil diesen Satz, ja, du wirst zum Durchschnitt der Menschen, mit denen du dich umgibst, der ist ja, das ist ja kalter Kaffee, ne? Das hat ja einen Bart von hier bis Mexico City. Das weiß ja mittlerweile eigentlich jeder. Aber warum das im Detail wirklich so ist und was das genau auch für dich heißt in Bezug jetzt auf dein Umfeldmanagement, das wird so im Detail normalerweise nie besprochen. Und das werden wir jetzt machen. Also, lass uns mal ein bisschen auf diesen Pygmalion-Effekt zuerst mal schauen, denn den meisten Leuten ist das noch gar kein richtiger Begriff. Ich habe es ja im Intro schon gesagt, im Endeffekt sagt der Pygmalion-Effekt nichts anderes aus, als dass es uns eben wichtig ist und dass wir uns dementsprechend auch so verhalten, wie andere Menschen uns sehen. Also da gibt es ein ganz interessantes soziales Experiment dazu. Das hat man in den 60er Jahren gemacht und deswegen ist dieser Pygmalion-Effekt auch als Rosenthal-Effekt sozusagen bekannt geworden. Es wurde damals wissenschaftlich nachgewiesen, dieses Phänomen vom US-Psychologen Robert Rosenthal, deswegen heißt es auch so, und der Schulleiterin Lenore Jacobson. Und da hat man ein Feldexperiment gemacht in der Jacobson-Grundschule in den USA. Und dann hat man den Lehrkräften der Schule, also den Lehrerinnen und Lehrern, hat man gesagt, dass 20% der Schülerschaft, also der Schülerinnen und Schüler, kurz vor einem totalen Entwicklungssprung stehen würden und dass man bei diesen 20% der Schülern im kommenden Jahr von einer deutlich besseren Leistung ausgeht. Das heißt, es ist damit zu rechnen, dass diese Schüler sozusagen jetzt einen riesigen Sprung in ihrer Entwicklung machen und dass sie in einem Jahr auf einem ganz anderen Level stehen werden. Aber nur 20% der Schüler, die sie hatten, die hat man auch identifiziert. Und diese Kinder wurden dann per Los für dieses Experiment dann ausgewählt. Das heißt, es gab diese Kinder gar nicht, die tatsächlich so einen Leistungssprung hatten, beziehungsweise vielleicht gab es welche, aber man wusste gar nicht welche. Es war also eine Erfindung sozusagen. So, und dann haben alle Schülerinnen und Schüler dieser Grundschule einen IQ-Test absolviert, und zwar am Anfang, also zu Beginn des Experiments und dann eben auch 8 Monate später. Und die Steigerung des Intelligenzquotienten war bei den Schülern und Schülerinnen, die angeblich ganz besonders großes Potenzial mitbringen würden zur Leistungssteigerung, was ja erfunden war, das war also deutlich größer als beim Rest. Und da alle Bedingungen, außer der Info, dass die Lehrkräfte halt dieses über dieses angebliche Potenzial da bei einigen verfügen würden, oder dass die Schüler hätten, die über dieses große Potenzial verfügen, die Bedingungen waren ja bei allen sonst gleich, ne? Also das heißt, die Schlussfolgerung von Rosenthal und Jacobsen daraus waren, dass einzig und allein die höheren Erwartungen, ja, der Lehrkräfte an diese speziellen Schüler, von denen sie dachten, die hätten sozusagen das Potenzial für einen großen Leistungssprung, diese Erwartung war eben da, und aufgrund dieser erhöhten Erwartung sozusagen folgerte das oder führte das zu einem tatsächlich deutlich verbesserten IQ, also zum tatsächlichen Leistungssprung. So, und daraus ist dieser Rosenthal-Effekt oder das Rosenthal-Phänomen geworden, wo man heute also tatsächlich auch weiß, dass die Erwartungshaltung, die ein Mensch an uns hat, eben auch dazu führt, dass diese innere Haltung, ne, eine Erwartungshaltung ist ja eine innere Haltung, dann auch zu meinem Verhalten führt. Das bedeutet ganz einfach, dass die Lehrkräfte, die eine Haltung eines Schülers oder eine Haltung zu einem Schüler haben, wo sie denken, wow, der steht vor einem Leistungssprung, das ist ein Hochpotenzialschüler, dass sie dementsprechend dem halt auch besonders viel Aufmerksamkeit schenken, sich dem gegenüber auch unterstützend, supportive, ne, und ja, verhalten sozusagen, dann wird der durch dieses Verhalten sozusagen mehr gefördert. Und ein Schüler, und da gibt es weitere Experimente darüber, Schüler, wo ich zum Beispiel davon ausgehe, die können gar nichts, ja, also die haben eher Handicaps und die haben eigentlich gar kein Potenzial. Wenn ich diese innere Haltung einem Menschen gegenüber habe im Negativen, dann blockiere ich diesen Menschen tatsächlich eben auch in seiner Leistungsentwicklung. Das heißt, ob ein Mensch sozusagen gefördert oder eher gebremst wird, ist abhängig von der inneren Erwartungshaltung, die ein Mensch hat, weil das Verhalten beeinflusst und das somit dann zu einem Kreislauf führt. So wie ich mit dir umgehe, so wird dann deine Haltung mir gegenüber und somit auch dein Verhalten mir gegenüber. Das heißt, wenn ich einem Schüler gegenüber eine positive Haltung habe und ihm im Verhalten positiv unterstütze, verändere ich damit auch die innere Haltung des Schülers mir als Lehrkraft gegenüber und somit fördere ich auch das Verhalten dieses Schülers oder der Schülerin. Das heißt, er wird fleißiger sein, wird aufmerksamer sein, wird seine Aufgabe besser machen und so weiter. So, das ist der Pygmalion-Effekt jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. So, was besagt das jetzt unter anderem auch für uns, für dich und für mich in Bezug auf unser Umfeld? Denn es soll ja hier jetzt heute um 7 Menschentypen gehen, die du in Zukunft meiden solltest, von denen du dich sogar entfernen solltest, die du loslassen oder vielleicht sogar aus deinem Leben aussortieren solltest. Also, und da wird es jetzt ein bisschen tiefer bei der ganzen Geschichte, weil mit diesem Grundwissen über diesen Pygmalion-Effekt oder das Pygmalion-Phänomen kannst du jetzt diese Menschentypen noch viel besser sozusagen verstehen in ihrer Auswirkung auf dich auf allen Ebenen. Und zwar fangen wir mal an mit dem ersten Menschentypen oder der ersten Art von Mensch. Und das sind Menschen, die grundsätzlich in ihrem Leben für sich hasserfüllt sind. Jetzt kann man sagen, naja, aber wenn jetzt jemand in meinem Umfeld hasserfüllt ist, grundsätzlich mal, dann ist es ja nicht gleich der Pygmalion-Effekt, weil der hasst ja nicht mich. Ja, also der Lehrer, der hasserfüllt wäre, ist ja vielleicht hasserfüllt, weil er einfach sein Leben hasst, aber er hasst ja jetzt vielleicht nicht den Schüler. Das heißt, es ist ja eine andere Sache. Und da sage ich dir einfach aus der Erfahrung heraus, das ist nicht so. Menschen, die grundsätzlich hasserfüllt sind, die hassen nicht nur die Welt und nicht nur ihr Leben, sondern früher oder später hassen sie auch andere Menschen. Vielleicht nicht so persönlich, aber der Hass ist ein Gefühl, das im Inneren, in der Seele, im Herzen eines Menschen innewohnt. Das heißt, Hass hat auch eine biochemische Entsprechung. Das heißt, die Stoffe, die durch deinen ganzen Körper sausen, dein biochemischer Cocktail ist, wenn du hasserfüllt bist, einfach definitiv anders, wie wenn du einfach gut gelaunt durchs Leben gehst oder offen oder eben vielleicht sogar von Liebe und Zuversicht und Hoffnung und Optimismus erfüllt. So, das ist also eine biochemische Entsprechung. So, das heißt, so wie ich mich innerlich dann sozusagen fühle, ja, durch das, ob ich jetzt eben hasserfüllt bin und diese Stoffe, die ich in meinem Körper habe, das wirkt sich auf mein Verhalten aus. Das heißt, hasserfüllte Menschen werden eher dann auch hassen. Das heißt, Hater arbeiten immer von unten nach oben. Ja, also ein Hate fließt immer von unten nach oben. Das heißt, hasserfüllte Menschen schauen immer zu denen, die gefühlt für sie über ihnen stehen, und versuchen diese Menschen praktisch von unten zu attackieren. So, wenn du jetzt sozusagen kein hasserfüllter Mensch bist, wenn du positiv bist, wenn du optimistisch bist, wenn du dein Leben in die eigenen Hände nimmst, wenn du motiviert bist und dir Ziele setzt, deine Träume verfolgst oder sogar vielleicht schon verwirklichst. Das heißt, du bist auf einer anderen Schwingung, du bist auf einer höheren Schwingungsebene, du bist in einer höheren Stimmung, du bist in einer positiveren Gestimmtheit. Somit werden deine Beziehungen besser sein, deine Gesundheit wird besser sein, dein Einkommen wird besser sein. Das heißt, du steigst automatisch früher oder später auf der Leiter eben nach oben. Hasserfüllte Menschen sind meistens auf Dauer mittel- bis langfristig erfolglose Menschen, ja, oder zumindest fühlen sie sich erfolglos, ja, weil sie hasserfüllt sind. So, das heißt, früher oder später wirst du immer auch zum Zielobjekt von hasserfüllten Menschen. Das bedeutet, wenn du hasserfüllte Menschen in deinem Umfeld hast, kannst du die Uhr danach stellen, wann du irgendwas davon abkriegst. Denn der Hass geht immer auf denjenigen, der den Ball hat. Angegriffen wird immer der, der den Ball hat. Das ist nicht nur im Sport so. Das heißt, diejenigen, die ihr Leben leben, die was aus ihrem Leben machen, aus ihren Möglichkeiten, die werden von unten nach oben angegriffen, weil eben Hass tatsächlich immer von unten nach oben geschossen wird. Ja? Niemals von oben nach unten. Ja? Menschen, die wirklich auf einem hohen Level sind, ihrer Bewusstheit, ihres Vermögens, somit auch ihrer Werte, ja? Also die auf eine positive Art wirklich im Wohlstand sind, nicht nur Leute, die viel Geld haben, sondern Menschen, die wirklich im Wohlstand sind, ein Wohlstandsdenken haben, Wohlstandswerte haben, entsprechende Umgangsformen haben, so auf ihren Körper schauen, mit der Umwelt, mit dem Leben an sich positiv umgehen, die hassen nicht. Und die hassen schon gleich gar nicht nach unten. Sondern die werden immer versuchen, andere Menschen auch zu unterstützen, zu stärken und hochzuziehen. Ja, und hasserfüllte Menschen werden Menschen, die für sie gefühlt oben sind, immer eher versuchen, runterzuziehen auf ihr Hassniveau. Deswegen sind Menschen, die hasserfüllt sind, auch wenn sie nicht dich hassen, auch wenn sie nicht mit dir ein Problem haben, sondern Menschen, die grundsätzlich in ihrem Leben eher hasserfüllt durchs Leben gehen, die also so ein Weltbild oder ein allgemeines Menschenbild haben, das eher hasserfüllt ist. Denk jetzt gerade an die letzten Jahre, ja, die ganze Corona-Pandemie, wie viel Hass da von allen Seiten, jeder gegen jeden irgendwo gekommen ist, ne, und geschickt wurde, ob von, ich will gar nicht drüber sprechen eigentlich, ne, aber ich sage jetzt mal, egal auf welcher Seite man stand, auf jeder Seite gab es viel Hass gegen die Gegenseite, ne, und das war eigentlich, finde ich, das Hauptproblem. So, und egal von welcher Seite jetzt jemand kommt, ja, und egal ob du jetzt sagst, inhaltlich kann ich das nachvollziehen oder inhaltlich bin ich eher vielleicht auf der Seite, meide hasserfüllte Menschen, auch wenn du jetzt zum Beispiel kein Fan der Impfung oder der Pharmaindustrie oder sonst irgendjemand wärst oder vom Gesundheitsministerium oder sonst jemand, wenn du da jetzt auf der anderen Seite stehst, meide trotzdem die Menschen, die Hass erfüllt gegen irgendjemand, gegen die da oben, gegen die Medien, gegen irgendjemand wettern, weil hasserfüllte Menschen machen durch den Pygmalion-Effekt eben, ja, das führt zu dem Ergebnis, dass sie auch von dir erwarten würden, dass du mithasst. Also sogar wenn du einen hasserfüllten Menschen in deinem Umfeld hast, mit dem du dich vielleicht aufgrund von einer inhaltlichen Nähe verbündest, weil ihr die gleiche Meinung habt zum Beispiel. Oder denk an ein Unternehmen, so hasserfüllte, frustrierte Mitarbeiter, die dann gegen den Chef sozusagen eine Gemeinschaft schmieden sozusagen. Durch den Pygmalion-Effekt erwarten diese Menschen auch, dass du mit hast. Und wenn du das nicht tust, dann bist du der Verräter. Und dann wirst du von denen gehasst, mit denen du nicht mit hast. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, das mal so in der Tiefe, mal diesen Kreis fertig zu machen, das mal in der Tiefe zu verstehen. Es geht gar nicht darum, dass du ein Problem mit den Menschen hast, die hasserfüllt durchs Leben laufen. Es geht darum, dass wenn du dich auf irgendeine Art und Weise mit denen verbündest, mit denen in einer Beziehung stehst, dass hasserfüllte Menschen immer versuchen, andere Menschen in ihren Hass mit reinzuziehen und damit erwarten, dass du einer von ihnen wirst. Und wenn du jetzt sozusagen das machst, dann wirst du selber zu einem hasserfüllten Menschen. Und wenn du es nicht machst und trotzdem in dieser Beziehung bleibst, wirst du zum Angriffsobjekt von hasserfüllten Menschen. Ja, also das ist die erste Art. Meide wirklich diese Menschen. Sorge dafür Distanz oder Kontaktabbruch. Der zweite Menschentyp, die zweite Art von Menschen, die du unbedingt meiden solltest, sind Menschen, die nur in der Vergangenheit leben. Menschen, die nur immer, wenn sie sich treffen, mit dir über die guten alten Zeiten sprechen, wenn sie überhaupt so gut waren. Ja, und wenn sie nicht so gut waren, dann redet man über Katastrophen oder irgendwelche sonstigen Dinge von früher. So, und das ist oftmals auch sehr schwer und sehr träge. Und wenn man keine Gegenwart und vor allem keine Zukunft mehr hat miteinander, dann redet man halt immer von dem Einzigen, was man noch hat, das ist die Vergangenheit. Ja. So, und wenn du jetzt Menschen in deinem Umfeld hast, die ausschließlich von der Vergangenheit sprechen, ja, es geht nicht darum, dass man nicht auch mal über die Vergangenheit sprechen darf. Aber wenn die nur über die Vergangenheit sprechen, nur über immer das Früher und früher war alles besser und über die guten alten Zeiten und die kein Interesse daran haben, dass man auch heute noch gemeinsame Themen hat, ja, dann wirst du tendenziell auch durch den Pygmalion-Effekt wird von dir erwartet, dass du auch jemand bist, der überwiegend in der Vergangenheit denkt. So, und jetzt überleg dir mal, wenn du jetzt aber ein Mensch bist, der aber in die Zukunft schauen will. Wenn du größere Träume hast als Erinnerungen, wenn dein Morgen größer ist als dein Gestern, weil du sagst, die besten Tage meines Lebens liegen noch vor mir und eben nicht hinter mir. Ja. Wenn du so ein Mensch bist, der jetzt auch seine Entscheidung trifft und du was Größeres in deinem Leben anpacken willst, das heißt, du beschäftigst dich mehr mit der Gegenwart und vor allem auch mit den Möglichkeiten der Zukunft als mit den Angelegenheiten der Vergangenheit, dann werden Menschen, die in deinem Umfeld sind, die eher nur in der Vergangenheit denken, dich irgendwann auch attackieren. Die werden deine Zukunftsträume, deine Visionen, deine Ideen, deine Fantasien klein machen, weil sie sagen, ja gut, aber in der Zukunft wird ja alles viel schlechter, weil sie verherrlichen ja zum Beispiel die Vergangenheit. Oder sie glauben nicht an die Zukunft. Oder sie haben Angst vor der Zukunft. Das heißt, in diesen Menschen, die nur immer in der Vergangenheit leben, entsteht sozusagen so eine Art negativer Konservatismus. Die wollen überhaupt nicht in die Zukunft. Da ist die Zukunft der Feind. Da ist alles, was in der Zukunft kommt, potenziell gefährlich. Und wenn du jetzt in so einem Beziehungsgeflecht mit solchen Menschen stehst, dann wirst du in deiner Zukunftsentwicklung, in der Gestaltung deiner Zukunft blockiert, weil diese Menschen, Stichwort Pygmalion-Phänomen, wieder diese Erwartung an dich haben, dass du dich von der Zukunft auch fernhältst, weil die Zukunft ist ja der Feind. Und diese Menschen werden dir alles versuchen auszureden, schlecht zu reden und klein zu reden, was irgendwie mit der Gestaltung der Zukunft eher zu tun hat. Alles gefährlich, alles schlecht, alles potenziell giftig. Ja, die guten Zeiten waren früher. Ja, lieber halte ich mich an das, was ich schon kenne und nicht auf das, was mal sein könnte. Und das ist etwas, was dich in deiner Zukunfts- und Lebensgestaltung massiv blockiert. Der dritte Menschentyp, den du dringend meiden solltest, sind Menschen, die sich ständig nur beschweren. Ja, Menschen, die ständig nur was auszusetzen und zu meckern haben, die müssen gar nicht unbedingt sich an dir nur beschweren. Also, dass wir uns da vielleicht nochmal klar werden, wo ich in diesem Podcast jetzt hin will. Es geht nicht darum, dass diese Menschen sich über dich beschweren oder dass diese Menschen dich hassen und so weiter. Es geht gar nicht darum, dass es immer nur gegen dich geht. Weil wenn du solche Menschen in deinem Umfeld hast, die nur an dir rummeckern oder die dich hassen, dann brauchen wir hier überhaupt gar keine Podcast-Folge machen, weil ich glaube, das ist dir auch so klar, dass du solche Menschen meiden solltest. Aber was eben oftmals unterschätzt wird, und deswegen mache ich diese Folge, generell Menschen, die sich beschweren, auch wenn sie sich gar nicht über dich beschweren, Menschen, die sich generell im Leben beschweren, die ganze Zeit, ja, die machen das Leben halt schwerer. Es ist anstrengend, mit solchen Menschen in Kontakt zu sein, auch wenn du persönlich gar kein Problem hast. Und dann kommt oft der Satz, naja, gut, okay, weil der ist halt so, ja, oder du weißt ja, wie sie ist, ne? Die kannst du halt nicht ändern. Der kann nicht raus aus seiner Haut. Ja. Und dann tun wir das so ab, wie wenn das halt so wäre. Ich meine, das ist tatsächlich so, die Menschen sind halt so. Sie könnten aber auch ganz anders sein, wenn sie wollten. Das Problem ist nur folgendes. Wenn du mit diesen Menschen in Kontakt bist, findet eine Art Energieaustausch statt. Das ist einfach so, auch wenn ich sozusagen zwei Gitarren nicht nebeneinander stelle, sondern sie sind 20 Meter voneinander getrennt. In dem Moment, wo sie zusammen spielen, und die eine ist verstimmt und die andere ist richtig gestimmt, wird es trotzdem keine schöne Melodie werden. Verstehst du, was ich meine? Also das heißt, es gibt immer einen Austausch, es gibt ein Zusammenspiel, wenn ihr in einer Beziehung steht, wenn du das Zeug hörst, was die Leute reden, wenn du in deren Nähe bist, wenn du die Energie eben abkriegst, dann wird das einen Einfluss haben auf dich. Das heißt, auch deine geraden, schönen, harmonischen Töne und Akkorde, ich bleib mal bei der Gitarre, ja, werden irgendwann nicht mehr gut klingen, weil du überstimmt wirst von den anderen, die verstimmt sind. Das heißt, wenn du die ganze Zeit mit verstimmten Menschen zusammen bist, dann wird auch deine Harmonie irgendwann nicht mehr zu einem guten Liedchen führen. Und dann ist das Liedchen deines Lebens eher eben traurig oder ein ziemliches Durcheinander. So. Und außerdem haben wir hier wieder den Pygmalion-Effekt. Wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die sich über alles beschweren, dann reden die ganze Zeit über diese Beschwerden und haben die Erwartungshaltung an dich, dass du natürlich auch jemand bist, der sich dann dementsprechend beschwert, der sich auch drüber aufregt. Ja, es gibt so Leute, die sich sehr offensiv über die Politik und über alles Mögliche sehr beschweren. Und da kann man durchaus Argumente dafür finden. Darum geht's nicht. Es geht nur darum, dass ich zum Beispiel ein Mensch bin, der in seinem Umfeld nur Leute haben will, die in Lösungen denken. Ich sehe die Probleme auch. Es geht nicht darum, die zu vertuschen. Es geht darum, in Lösungen zu arbeiten. Ich sehe ein Problem. Ich rede nicht über das Problem, sondern ich arbeite in der Lösung. Sofort. Also wenn ich das Problem ignoriere, und darum geht's mir ja nicht, aber wenn ich das Problem ignorieren würde, kann ich auch keine Lösung dafür finden, denn Probleme, die ich nicht sehe oder anspreche oder akzeptiere, die kann ich auch nicht lösen. Probleme und Fehler, die ich verneine, kann ich nicht beheben. So. Aber wenn ich jetzt sozusagen in diesem Pygmalion-Effekt bin von Leuten, die eigentlich gar keine Lösung wollen, sondern die sich eben ständig nur beschweren wollen, dann erwarten die von dir, dass du dich auch die ganze Zeit beschwerst, dass du sie also bestätigst. Menschen suchen immer nach Harmonie, auch nach destruktiver Harmonie. Wenn ich jemand bin, der einen Hass auf die Politiker hat, oder auf wen auch immer, dann werde ich erwarten, dass andere Menschen auch einen Hass auf Politiker haben, weil das ist unser gemeinsamer Nenner, das ist unsere Übereinstimmung dann sozusagen. Ja, dann würde es wieder eine Harmonie geben. Ja, dann ist es zwar ein Todeslied, das ihr gemeinsam spielt, ja, ein Trauermarsch, aber es ist immer eine Harmonie da. Ja? So. Und wenn du jetzt aber positiv wärst und jetzt auch noch versuchst, diese Menschen zu berichtigen und zu sagen, na ja, man darf ja nicht alles so schlecht sehen oder jetzt mal, ja, lass uns mal aufhören, nur über Probleme zu reden, lass uns mal in Lösungen denken, dann kannst du sicher sein, dass du richtig auf die Mütze kriegst. Dann werden diese Leute dich attackieren. Ja, du immer mit deinen Lösungen und das kann ja nicht sein und da müssen noch Leute zur Verantwortung gezogen werden, müssen noch Leute zur Rechenschaft gezogen werden. Wir sehen das sehr, sehr viel jetzt auch in der ganzen Aufarbeitung der Corona-Pandemie, wo ich persönlich auch ganz klar auf einer Seite stand. Und ich glaube, das ist auch jedem klar. Ich bin ein Mensch der Freiheit. Ich bin ein Mensch der Selbstbestimmtheit. Ich glaube, es ist nicht schwer zu erkennen, auf welcher Seite ich philosophisch, inhaltlich auch von den Menschenwerten und Rechten auch stehe und immer stehen werde und auch immer stand. Ich bin ein Mensch, der es schrecklich findet, wenn Menschen gespalten werden, wenn Menschen eingesperrt werden, wenn Menschen Grundrechte entzogen werden, wenn Ungerechtigkeiten passieren, wenn alles passiert, was man halt da so gesehen hat, ganz, ganz schlimme Dinge. Aber diese Hetzjagd jetzt auf bestimmte Menschen, wo man jetzt möchte, dass die am besten alle öffentlich am besten aufgehängt werden, ja, das ist etwas, was ich zum Beispiel auch, wenn ich inhaltlich genauso die gleichen Argumente auch habe und genauso auch sozusagen gegen das bin, was da alles passiert ist und die Folgen von dem Ganzen ganz schrecklich finde. Ich bin jemand, der jetzt sozusagen nicht versucht, sozusagen die ganze Zeit hier die Schuldigen zu verurteilen und zu richten öffentlich, sondern der sagt, okay, diese Situation wandeln wir jetzt ins Positive. Und es gibt genügend Beispiele in der ganzen Welt, wo aus katastrophalen Dingen was Großartiges entstehen konnte, aber nur dann, wenn sozusagen die Opfer sich nicht zum Opfer machen, sondern daraus etwas Besseres machen am Ende des Tages. Ja. So, also, hüte dich vor Menschen, die sich nur beschweren. Viertens, hüte dich übrigens auch vor Menschen oder meide überwiegend Menschen, die andere natürlich klein machen und die andere runterziehen, weil sie werden eben von dir auch erwarten, dass du selbst auch klein wirst und andere wieder klein machst. Das heißt, gemeinsam bleibt man dann lieber in der Kreisklasse. Stell dir mal vor, du bist, das ist übrigens ein schönes Beispiel, wenn du im Sport unterwegs bist, im Amateursport, habe ich oft genug erlebt auch, wenn es dann zum Beispiel gute, ambitionierte Jugendliche gibt, die höhere Ziele haben. Ja, die höhere Ziele haben, die vielleicht sogar mal professionell spielen wollen und professionell in den Sport einsteigen wollen. Jetzt fangen die an, früher zum Training zu kommen, schon eine halbe Stunde früher. Die fangen sich an, aufzuwärmen. Nach dem Training denen, die sich noch machen, vielleicht nochmal eine Sondereinheit. Und dann werden die in einer Amateurgruppe natürlich belächelt. Die werden zum Außenseiter. Das ist so das Streberphänomen. Ja, das ist jemand, der mehr macht als normal. Das ist ja dann ein Verrückter. Und diese Verrückten, die werden natürlich dann zu Mobbingopfern. So, und das heißt, die werden versucht, weil sie sozusagen besser sind und auch professioneller trainieren, die werden von so einer Kreisklassenmannschaft, von so einer Amateurtruppe, werden die versucht, auf diesem Amateurniveau runterzudrücken oder unten zu halten, damit derjenige sozusagen nicht einen Kontrast bildet zu meiner eigenen amateurhaften Einstellung, zu meinem eigenen amateurhaften Verhalten. Also nichts Schlimmeres als ein High-Performer in einer Low-Performer-Gruppe. Ja, der High-Performer wird zum Hass oder Gegen- oder Feindobjekt sozusagen, weil er die eigene Low-Performance, die eigene schwache Performance und Leistung, das eigene Versagen natürlich noch deutlich mehr sichtbar macht durch die eigene gute Leistung. Und deswegen Menschen, die andere klein machen und runterziehen, sind Menschen, die du unbedingt meiden solltest, weil entweder, es gibt nur zwei Möglichkeiten, entweder du gehst mit auf das niedrige Niveau, um da wieder in der Harmonie zu sein, Stichwort Pygmalion-Effekt, die Erwartung an dich ist, so zu sein, wie die anderen sind. Oder du gehst eben deinen Weg, aber dann wirst du auch hier wieder massiv attackiert. Das heißt, kleine Menschen versuchen, Menschen, die wachsen und größer machen, klein zu machen, an die Leine zu nehmen und klein zu halten. Und das passt auch schon zur fünften Art von Mensch, die du meiden solltest. Meide Menschen, die ihre eigenen Träume aufgegeben haben. Warum? Weil Menschen, die ihre eigenen Träume aufgegeben haben, nichts anderes lieber tun, als anderen Menschen ihre Träume auszureden, die noch Träume haben. Also das heißt, wenn du das schon mal erlebt hast oder vielleicht sogar aktuell erlebst, dass Leute dir deine Träume, deine Visionen und deine großen Ziele ausreden wollen, dann sind es meistens diejenigen, die ihre eigenen Träume, Visionen und großen Ziele schon lange begraben haben, die sie irgendwann aufgegeben haben. Und wenn du jetzt deinen Träumen folgen würdest und auch vielleicht noch mit Erfolg, dann würdest du auch hier wieder diese Kontrastwirkung erzeugen. Das heißt, du würdest den Menschen beweisen, dass es geht. Du würdest sozusagen im Licht stehen und die anderen stehen somit gefühlt wirklich im Schatten. Und das ist etwas, was man unbedingt vermeiden will. Das heißt, wenn ich schon im Schatten sitze, dann doch mit anderen lieber zusammen. Also meide auch hier diese Menschen. Es gibt oftmals auch in Unternehmen bei Leuten, die so ein bisschen innerlich aufgegeben haben, gibt es so, ich nenne das immer so Leidensgemeinschaften. Ja, da ist man dann Leidensgenosse oder Genossin untereinander. Das heißt, man verschwört sich gemeinsam in seiner eigenen Mittelmäßigkeit oder Unterklassigkeit und schlechten Stimmung und Perspektiv- und Fantasielosigkeit, verbündet man sich, hat noch so ein bisschen Galgenhumor und scheißt auf gut Deutsch gesagt auf die da oben, auf die Firma, auf die ganzen Firmenziele, auf alle, die halt noch irgendwie was Größeres wollen. Man lacht über die, man macht die lächerlich, sagt, ja, der wird auch noch normal, der ist noch neu, ne? Der wird schon irgendwann normal, der wird schon sehen, wie es hier läuft. Ja, nichts Schlimmeres als das. Dann meide bitte auch, das ist die sechste Kategorie, die Art von Menschentypen, die faul sind. Denn auch hier greift das gleiche Prinzip. Faule Menschen erwarten, dass andere Menschen auch faul sind. Sie erwarten, dass andere Menschen mit faul sind, mit denen sie in Beziehung stehen. Ja. Das bedeutet, dass du unbedingt darauf achten solltest, dass du nicht sozusagen von Menschen umgeben bist, die die Erwartung haben, dass man mit Faulheit weiterkommt. Weil entweder wirst du zu einem dieser Menschen, das heißt Faulheit produziert Faulheit, faule Menschen erziehen faule Menschen, ja. Oder auch hier wirst du sozusagen der Einzige sein, der dann die Arbeit macht, der fleißig ist und dann machst du den ganzen Scheiß für die anderen mit. Das heißt, du wirst Menschen um dich herum haben, die dich für deinen Fleiß, für dein Engagement ausnutzen. Das ist das andere Extrem, das hier passieren kann. Wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, die faul sind, diese Menschen können nur faul sein, weil es andere gibt, die, die das ermöglichen, dass sie faul sein können. Ja? In Deutschland ist es das Gleiche. Es gibt hier echt viel zu viele total faule Menschen. Es gibt aber in Deutschland auch echt viele Leute, die richtig, richtig ranklotzen, die richtig Leistung bringen. Tolle Leute. So, und die, die faul sein können, können nur deswegen faul sein, weil es einige gibt, die sich hier auf gut Deutsch gesagt den Arsch aufreißen. Und die hier schauen, dass hier noch was einigermaßen vorwärts geht. Oder nicht zu schnell rückwärts. Ja. So, und da merkst du schon, wenn du mit diesen Menschen sozusagen zu viel in Beziehung stehst, deswegen sage ich, du solltest sie meiden, dann wird dich das so viel Kraft kosten, dass du irgendwann entweder selber zum Faulen wirst oder halt einfach in den Burnout gehst. Ja, und damit sind wir schon beim siebten und letzten Menschentypen, vor dem du dich aus meiner Sicht in Acht nehmen solltest, den du meiden solltest, und zwar Menschen, die nichts anderes haben als ständige Ausreden. Menschen, die ständig Ausreden suchen. Ich kann nicht, weil, ich würde gern, aber, und so weiter und so fort. Menschen, die Ausreden suchen, finden nichts schlimmer, als wenn du jetzt Lösungen für ihre Ausreden findest. Stell dir mal vor, du würdest jemanden kennen, der sagt, ja, eigentlich möchte ich ja das Gleiche wie du erreichen. Das heißt, ihr seid euch vielleicht sogar im Ziel einig oder zumindest mal im Wunsch, im Verlangen. Jetzt gehst du aber sozusagen deinen Weg und dieser Mensch aber findet Ausreden, warum er nicht anfangen kann, warum er es nicht durchhalten kann, warum irgendwas nicht klappt, warum er eben faul sein kann und so weiter und so fort. Und jetzt würdest du vielleicht auch sogar noch Lösungen finden für die Ausreden der Leute. Jetzt wirst du zum Feindobjekt, weil jetzt offenbarst du sozusagen die Ausrede als Ausrede, weil die Ausrede ist ja für denjenigen, der eine Ausrede hat, gar keine Ausrede, sondern ein echter Grund. Und das ist ja der Punkt, dass es manchmal Gründe gibt, warum bestimmte Dinge nicht gehen, und oftmals sind es aber Ausreden, warum bestimmte Dinge nicht gehen. Und wenn du jetzt sozusagen einen Grund als Ausrede entlarvst, dann wird dieser Mensch dich attackieren dafür. Ja? Also das heißt, meide den Kontakt, weil auch in diesem Fall, wie in den anderen 6 Fällen davor auch, wirst du mit sehr, sehr viel Widerstand, mit sehr viel Ablehnung, mit sogar Hass, mit Gegenangriffen und einfach mit Energieverlust bestraft werden. Das bedeutet, lasse das los, so gut du kannst. Und du kannst einfach mal schauen auf deine aktuelle Bezugsgruppe, wen du so in deinem Umfeld hast. Welche von diesen Menschen, gibt es irgendjemand, der Kategorie 1 Hass erfüllt generell durch sein Leben läuft oder viel Hass in seinem Leben trägt auf bestimmte Dinge? Zweitens, jemand, der eher in der Vergangenheit lebt und somit auch viel über früher spricht die ganze Zeit. Ja. Drittens, jemand, der sich ständig nur beschwert über alles Mögliche. Viertens, ein Mensch, der andere klein macht und runterzieht. Fünftens, ein Mensch, der seine eigenen Träume aufgegeben hat und keinen Bock drauf hat, dass andere Menschen Träume haben. Sechstens, jemand, der faul ist vielleicht auch, ja. Und siebtens, jemand, der auch die ganze Zeit danach Ausreden sucht, ja, warum etwas nicht geht. So. Es gibt übrigens auch Menschen, die haben mehrere dieser Punkte in sich vereint, ja. Die sind hasserfüllt, reden nur über die ganze Vergangenheit, beschweren sich die ganze Zeit, sind stinkfaul und suchen nur nach Ausreden. Zum Beispiel. Bei solchen Menschen, die solltest du nicht nur meiden, die solltest du aus deinem Leben rausschmeißen. Also aktiver Kontaktabbruch. Klingt vielleicht ein bisschen hart heute hier, ist aber meine absolute Überzeugung, denn Leute, ganz ehrlich, wir leben in so dramatischen Zeiten. Es ist so viel im Wandel, es ist so viel Unruhe in dieser Welt. Du brauchst deine Energie echt für andere Dinge. Nutze diese Energie, die du hast, und das ist ja schon in der heutigen Zeit, wo wir auch nicht genügend freie Zeit für uns oft haben, wo 1000 Dinge auf uns einprasseln, da ist es ja schon wirklich eine hohe Aufgabe, dass wir überhaupt Energie für uns auch haben, für die Dinge, die wir machen wollen. Du hast keine Energie mehr zu verschenken. Es gibt da keine Toleranzgrenze mehr. Löse dich von diesen Leuten aktiv, lieber heute als morgen. Ja. Und ja, darauf wollte ich dich heute mal sensibilisieren. Ja, du merkst, alles hat mit diesem Pygmalion-Phänomen oder dem Pygmalion-Effekt zu tun, aber es geht eben noch viel weiter. Dieser Effekt wirkt eben auch indirekt, dass Menschen Erwartungshaltungen auf ihre Bezugsgruppe indirekt übertragen und das somit dann zu einem riesigen Thema für dich und übrigens auch für dein anderes Umfeld wird. Okay, also. Ich hoffe, das war ein Augenöffner für dich, auch wenn es ein bisschen ein schwieriges Thema heute war, aber ich glaube, es ist ein wertvolles Thema und ich würde mich freuen, wenn du mir dein Feedback dazu auch über Instagram oder über einen YouTube-Kommentar schicken magst. Würde ich mich riesig freuen, und wenn dir die Folge gefallen hat und dir mein Podcast hilft, freue ich mich auch, wenn du mir ein Abo da lässt, wenn du diesen Kanal abonnierst bei iTunes oder zum Beispiel auch bei Spotify und du in Zukunft dann immer informiert bist, wenn es wieder eine neue spannende Folge gibt. Und darauf freue ich mich jetzt schon auf die nächste Folge mit dir. Ich schicke dir viele liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, dein Steffen.